LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gjiva, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast vertiefen wir Stories, über die gerade alle sprechen. Regelmäßig sitze ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die lange an den Themen recherchiert haben. Dieses Mal, nie wieder ist jetzt. Was bedeutet das?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Leute hier hingerichtet wurden, dass die ganzen Leute gehungert haben. Es ist sehr schwer. Ich denke, ich werde heute nach Hause kommen und erst dann verstehen, was ich heute gesehen habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe.
Wir haben KZ-Gedenkstätten, es gibt noch ein paar wenige Zeitzeugen, die den Holocaust erlebt haben. Und trotzdem steigt die Zahl der rechtsextremen und antisemitischen Vorfälle in Sachsen. Wie passt das eigentlich zusammen? Darüber sprechen meine Kollegin und LVZ-Investigativreporterin Antonie Rietschel und ich in dieser Folge. Wir haben eine Zeitzeugin getroffen und Schulklassen bei einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald begleitet, um uns eben diesem Thema zu nähern. Ihr werdet die Zeitzeugin Eva Hillmann und die Schülerinnen und Schüler später auch selbst hören. Antonie, in den letzten Wochen hast du dich sehr viel mit dem Thema Antisemitismus, Erinnerungskultur und wie das hier in Sachsen gelebt wird, auseinandergesetzt. Dafür haben wir beide auch zusammen Eva Hillmann besucht, das ist eine Zeitzeugin, die 1945 nach Theresienstadt ins KZ deportiert werden sollte. Wie hast du sie denn erlebt?
Vielleicht müssen wir erstmal nochmal kurz über den Grund reden, warum wir sie eigentlich besucht haben, weil du hast ja gesagt, so, ne, wie gehen wir mit Antisemitismus um? Es gab halt vor kurzem eine Ausstellung am Hauptbahnhof in Leipzig, bei der eben großformatige Fotos aufgestellt wurden von Überlebenden der NS-Verbrechen. Diese Bilder sind halt sehr nahbar, sie sind nicht geschützt. Und das führt natürlich dazu, dass Leute sie auch angreifen, also Leute, die eben schmieren und aufschlitzen. Und eines der Fotos, was zum Glück nicht betroffen war, aber was eben auch in dieser Ausstellung zu sehen ist, ist eben das von Frau Hillmann. Und deswegen sind wir damals eben zu ihr hingefahren, weil uns schon interessiert hat, was das so mit ihr macht, also mit jemanden, die eben das überlebt hat und jetzt stehen da die Fotos und irgendwie können das Leute offensichtlich nicht ertragen, eben diese Menschen zu sehen. Und was mich dann bei dem Treffen eben sehr überrascht hat, war so ein bisschen, dass sie eben gesagt hat, ja, das hat sie jetzt nicht, das hat sie jetzt irgendwie nicht überrascht an der Stelle, ne?
Kannst du ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählen, dass wir nochmal ein bisschen greifbarer das machen, wer sie genau ist und was sie erlebt hat?
Eva Hillmann war zur NS-Zeit, also die NS-Zeit als Kind erlebt. Sie, ihr Vater war Kommunist und sie ist ohne Vater aufgewachsen. Und ihre Mutter war auch Kommunistin, aber auch Jüdin. Und sie ist eher bei ihrer Großmutter aufgewachsen, weil der Vater war eben lange im Gefängnis oder im Zuchthaus, wie es damals hieß. Und die Mutter hat sie so ein bisschen von sich ferngehalten, um sie zu schützen. Die Schwester wurde 39 mit so Kindertransporten eben nach England geschickt, um sie zu schützen. Eva Hillmann war zu klein, die war gerade mal 4 Jahre alt gewesen dafür. So als hat sie das eben erzählt. Und genau, sie ist dann mit ihrer Oma viel umgezogen, auch eben wegen der Bombardierung natürlich von Leipzig, die hat sie auch erlebt als sehr einschneidend. Ihre Mutter sollte dann eben 1945 noch ins KZ Theresienstadt eingeliefert werden oder deportiert werden. Die Tochter sollte mit, die Mutter hat sie nicht mitgenommen und deswegen hat sie dann versteckt gelebt bei einer Familie hier in Leipzig. Und die Familie, und das finde ich das Tragische, ist nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch wieder zusammengekommen. Auch die Schwester ist zurückgekommen. Aber die konnte das halt offenbar nicht so ertragen, zurückzukommen eben aus England. Erstmal nicht zu wissen, warum sie überhaupt weggeschickt wurde als junges Mädchen, aber eben dann auch wieder zurückzukommen in eine völlig zerbombte Stadt. Und die hat dann eben auch Suizid begangen.
Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Eva Hillmann ein super offener Mensch ist und sehr, sehr offen mit diesen Geschichten umgeht.
Und sich auch noch gefühlt irgendwie so gut erinnern kann. Also man merkt, dass sie einfach viel schon wahrscheinlich in ihrer eigenen Familie darüber gesprochen hat, aber sie hat ja auch mit Schülern darüber geredet und sie kann das sehr eindrucksvoll erzählen. Und ja, und man denkt auch die ganze Zeit irgendwie, also, und das finde ich oft, wenn man diese Personen trifft, die eben das alles überlebt haben, dass man denkt, irre, was die durchgemacht haben und gleichzeitig eben so, ja, also sie mussten es natürlich irgendwie auch sein, aber eben dann so starke Persönlichkeiten sind.
Und dabei so herzlich und so fröhlich irgendwie auch, ne? Also sie hat ja sehr, sehr viel während des Gesprächs auch gelacht einfach und das war einfach eine sehr herzliche, warme Lache auch. Damit ihr einen Eindruck von Eva Hillmann bekommt und warum es ihr so wichtig ist, diese Geschichte, ihre Geschichte zu erzählen, spielen wir euch einen O-Ton jetzt von ihr ein.
Ich bin jetzt so alt und nach mir gibt es eigentlich keine Zeitzeugen mehr. Es kommt dann alles aus zweiter Hand. Und da habe ich mir gesagt, also ich rede, solange ich reden kann und solange hier oben im Kopf das noch alles einigermaßen funktioniert. Und es ist ja so gewesen, dass Juden, die überlebt haben und dann nach 45, also jetzt sprechen wir mal von Leipziger Juden, dass ein großer Teil einfach in sich verschlossen war. Die haben nicht sprechen können oder auch nicht wollen, das weiß ich nicht. Aber die haben sicher, die hatten, das war ein Trauma.
Ich fand es auch super spannend, dass Eva Hillmann erstmal nicht von den Gräueltaten hören wollte, die ihre Mutter ihr erzählt hat, also ihre Erfahrungen, die sie eben in Theresienstadt gemacht hat.
Ja, ich glaube, das war damals eben auch nicht selbstverständlich, wenn ich sie richtig verstanden habe. Also sie hat eben noch davon erzählt, dass eben viele, die eben damals zurückgekommen sind aus den Lagern, erstmal auch nicht darüber gesprochen haben, was ihnen passiert ist, weil es auch vielleicht auch unaussprechlich war, weil sie ein Trauma hatten. Ihre Mutter eben wollte darüber reden, hat mit den Nachbarn darüber geredet, hat die sogar eingeladen zum Kaffee, um darüber zu sprechen, so hat es Eva Hillmann erzählt. Und sie selbst stand zum Beispiel mit ihr in der Küche beim Kartoffelschälen und ihre Mutter hat eben die Geschichten erzählt, also wie sie praktisch vom Feld die Kartoffeln mitgenommen hat, heimlich, wie kranke Mithäftlinge sie angebettelt haben, eben nach Wasser. Und sie konnte das nicht aushalten, was total nachvollziehbar ist, weil sie einfach 12 Jahre alt war. Und sie hat dann eben erzählt, wie sie rausgestürmt ist. Und ja, heute setzt sie das halt so ein bisschen fort, was ihre Mutter damals gemacht hat, dass sie eben sagt, okay, ich muss darüber reden, solange ich eben noch am Leben bin.
Sie hat sie auch als leuchtendes Beispiel bezeichnet, was auch sehr schön war. Und wahrscheinlich ist das auch einfach ein Grund, wie du gesagt hast, dass sie es eben jetzt weiter fortführt und ja, das so als so eine eigene Aufgabe auch betrachtet. Du hast es eben gerade auch schon erwähnt, sie hat auch Schulklassen eben von ihrer Geschichte erzählt und hat eine Klasse auch total herausgestellt, die super vorbereitet war. Mhm. Wie war das nochmal, was hält sie von der Aufarbeitung der NS-Zeit in Schulen?
Wir haben ja, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, eben ja mit ihr auch darüber geredet, wie sie sich das erklärt, dass eben Leute solche Fotos, die eben dann gezeigt werden von Überlebenden, warum die das nicht aushalten, warum das zerstört ist, warum sie nicht überrascht ist. Und da hat sie eben auch darüber geredet, dass sie das Gefühl hat, dass eben die Aufarbeitung, wie sie läuft, ja, vielleicht auch ein Grund ist, dass es halt wichtig ist in den Schulen. Also die Schulen sind ja der Ort, wo wir halt sehr viel darüber erfahren eigentlich. Also es gibt Geschichtsunterricht, man fährt eben in Konzentrationslager beziehungsweise Gedenkstätten, beschäftigt sich eigentlich ja sehr viel miteinander und eben sich die Frage stellt, warum passiert dann trotzdem sowas? Und sie eben auch darüber geredet hat, ja, es ist halt wichtig, dass die Jugendlichen eben nicht einfach nur irgendwo hinfahren und sich das angucken, dass sich das eben von selber gar nicht erklärt, sondern dass es halt eine wichtige, dass es wichtig ist, eine Vorbereitung einfach darauf zu haben. Und sie hat diese Klasse eben damals hervorgestellt, weil sie gesagt hat, ja, die hatten sich halt richtig vorbereitet, die hatten sich richtig Fragen überlegt, die sind richtig tief reingegangen und sie meinte eben, das ist nicht selbstverständlich.
Was sie in dieser Meinung natürlich bestärkt, ist auch, dass es eben auch einen Vorfall ganz in ihrer Nähe in Leisnig gab. Da haben Schüler den Hitlergruß in Auschwitz gezeigt. Dazu sagt sie das.
Ja, und Hitlergruß zeigen, als ich weiß, da frage ich, da steht doch kein Wissen und kein Nichts dahinter. Mhm. Es kann eine Provokation sein, so eine Jugendliche. Die sagen, na ja, wenn wir jetzt einen Hitlergruß, da sind wir im Fokus. Da ist genügend Aufmerksamkeit da. Aber da fehlt einfach die Geschichtskenntnis. Und ich glaube, das ist das A und O.
Du hattest schon vor längerer Zeit vor, eine Klasse in eine KZ-Gedenkstätte zu begleiten, und jetzt hat das endlich auch geklappt. Deswegen waren wir auch mit den 10. Klassen des Leipziger Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Buchenwald in der KZ-Gedenkstätte. Wir konnten da den Tag mit so 5 Schülerinnen, glaube ich, Schülerinnen und Schülern verbringen, die mit uns halt eben ganz viel gesprochen haben. Was ist dir so hängen geblieben? Welcher Satz von denen ist dir so hängen geblieben?
Also der Satz, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist, dass es halt schwer greifbar ist. Also es ist ja nun so, dass Buchenwald oder auch so Gedenkstätten gelten dann ja immer so als die Orte, wo gesagt wird, eben auch von Lehrern, also wenn man verstehen will, was unsere Verantwortung ist, dann muss man da hinfahren. So. Und das ist aber gar nicht so einfach, finde ich. Die Logik ist gar nicht so einfach, weil wenn man da hinfährt, was sieht man? Also man sieht natürlich dieses Tor, das man irgendwie kennt aus Filmen, wo dann eben steht, jedem das Seine. Und dann steht man aber auf diesem Appellplatz. Und es ist aber gar nicht mehr viel da. Also die Baracken sind irgendwie alle weg. Und es ist irgendwie eine ganz weite Sicht ins Tal hinein. In der Ferne sind irgendwie Windräder zu sehen. Und klar, man kann halt irgendwie dann in dieses Krematorium gehen, sich diese Öfen angucken, in denen die Menschen verbrannt wurden. Man kann sich diese Pathologie angucken, wo den Häftlingen eben die Zähne, die Goldzähne herausgebrochen wurden, was alles sehr grausam ist. Aber es ist halt eine Art Museum. Es ist halt museal. Und es ist halt, ja, dieses Gefühl, man sieht eben auch nicht, und es ist alles, erstens ist diese Grausamkeit für, auch für mich und dann auch natürlich auch nochmal für die Schüler und Schülerinnen schwer greifbar gewesen, aber auch eben diese Verbindung herzustellen, bei der man eben sagt, okay, da sieht man, was unsere Verantwortung eigentlich heute ist, die finde ich und die fanden die Schüler eben sehr schwer.
Zum Verständnis, die Schülerinnen und Schüler sind alle so 15, 16 Jahre alt.
Genau.
Und kannst du kurz erklären, wie das denn eigentlich, also dieser Ausflug, hört sich dieser Besuch, Ausflug ist vielleicht hier das falsche Wort, der Besuch in der Gedenkstätte, wie war der denn gestaltet von den Lehrerinnen und Lehrern?
Es hängt halt eben viel bei so einem Besuch auch davon ab, wie man das vorbereitet, das haben wir ja schon angesprochen, und wie man die Schüler und Schülerinnen da durchführt sozusagen, weil wie gesagt, von selbst erklärt sich das jetzt, finde ich, jetzt nicht alles. Und es war halt so natürlich, dass eine der Lehrerinnen hat sich vorbereitet darauf, hat sich selber sehr viele Notizen gemacht, hatte sehr viele Karteikarten dabei, wo sehr viele Daten drauf standen und sehr viele Orte, an die man irgendwie gehen kann. Aber so diese Karteikarten und auch nicht der Audioguide, mit dem die da so unterwegs waren, die stellen halt keine Fragen oder beantworten irgendwie Fragen so richtig, ne, die Schüler und Schülerinnen dann irgendwie hatten, weil die haben sich dann eben schon so Dinge gefragt wie, naja, wie viel wussten denn die Leute zum Beispiel in Weimar? War das jetzt wirklich so, dass die nichts gewusst haben? Wollten die nichts wussten? Die wollten halt auch eigentlich mehr diskutieren, also über die Frage, was hätte ich damals zum Beispiel gemacht? Da sind wir halt wieder bei dieser gesellschaftlichen, bei so einer gesellschaftlichen Frage, ne? Welche Rolle hätte ich eigentlich damals gespielt? Und dann ist es natürlich auch so, man kann sich eben diese ganzen Orte irgendwie angucken, wie zum Beispiel den Zoo, was ich eben auch immer verstörend finde, diese Zooanlage zu sehen, direkt wirklich neben diesen Häftlingsbereich. Also dass es direkt daneben steht, dass da eben Leute, die SS-Angehörigen eben dann da sich die Tiere auf der einen Seite angeguckt haben und auf der anderen Seite waren halt die Häftlinge. Das auch zu erklären, also auch zu sagen, okay, das ist halt auch die Ideologie gewesen. Also, dass man eben sagt, auf der einen Seite befindet sich eben das, was man als lebenswert sieht, nämlich sich selbst. Und direkt in Sichtweite ist eben das zu sehen, was man eben nicht als lebenswert sieht und was man ablehnt. Und es ist normal, dass das so nebeneinander existiert. Und warum ist es eigentlich so normal gewesen? Und diese Fragen zu stellen, dazu ist es leider nicht gekommen, eben bei diesem Besuch, weil das eben eine andere Art von Führung braucht. Und ich habe mich eben auch mit der pädagogischen Leitung unterhalten von der Gedenkstätte, die eben gesagt hat, ja genau, also der beste Fall ist halt eigentlich, dass man sagt, man geht da mit einer Führung von der Gedenkstätte drüber, weil die sich eben genau diesen Fragen eben annehmen. Die sagen dann immer, ja, man steht dann mit den Jugendlichen dort Und in denen arbeitet es richtig. Das können wir denen richtig ansehen. Ich muss gar nicht irgendwie die da großartig anschauen. Die haben selber ganz viele Fragen und über die können wir dann diskutieren.
Das ist eine total schöne Gangart. Warum hat das hier in diesem Moment eigentlich nicht funktioniert?
Das ist ein bisschen eine komplexere Antwort. Also es ist so, dass normalerweise ein Lehrer mitfährt, der da wohl sehr irgendwie drin ist. Der ist mal nicht mitgefahren. Und dann gab es halt irgendwie in der Lehrerschaft auch unterschiedliche Ansichten. Soll man jetzt eine Führung machen oder nicht? Dazu kommt halt noch, dass man halt so eine Führung auch rechtzeitig eben buchen muss. Also Buchenwald ist sehr ausgebucht. Die müssen ein Jahr vorher, muss man eigentlich diese Führungen praktisch buchen. Es spielt dann auch immer eine Rolle, ob man rechtzeitig sich meldet.
Frau Schnappka, die Lehrerin, die du schon erwähnt hast mit den Karteikarten, die sich super vorbereitet hat. Warum für Frau Schnappka es so sinnvoll ist, diese Besuche in die KZ-Gedenkstätten zu machen, das hat sie uns auch erzählt.
Wir können viel im Unterricht erzählen. Das hier aber zu hautnah zu erfahren und zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Basis des Verstehens. Und deswegen sollte so ein Gedenkstättenbesuch unbedingt mit dazugehören.
Vielleicht können wir kurz darüber reden, was Buchenwald eigentlich war und was da passiert ist.
Buchenwald war ein Konzentrationslager gewesen. Es war vor allem ein Arbeitslager, in dem die Häftlinge unter den schlimmsten Bedingungen arbeiten mussten. Also zum Beispiel im Steinbruch. Dort waren sehr verschiedene Gruppen untergebracht. Also es waren Juden untergebracht, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle wurden untergebracht. Also alles, was eben ja nicht der Norm, sage ich mal, der Nationalsozialisten entsprach. Es wurde gefoltert. Es gab gezielte Erschießungen. Die Menschen sind gestorben an schweren Krankheiten. Es gibt eben jedes Krematorium, wo praktisch die Öfen ausgetauscht werden mussten, weil man eben diese Zahl der Leichen nicht mehr bewältigen konnte. Also es ist ein Ort, an dem wirklich sehr viele Grausamkeiten passiert sind.
Ich fand es auch krass, als wir sind ja mit den Schülerinnen und Schülern da durchgegangen und in dem Museum war auch eben ein Zitat mit dran, dass die Schwächsten wurden eben zu der schlimmsten Arbeit und der schlimmsten körperlichen Arbeit geschickt. Das hat mich sehr beeindruckt gelassen. Was die Schülerinnen und Schüler noch so dazu gesagt haben, während sie im Museum durchgelaufen sind, das könnt ihr jetzt hören.
Man hatte schon immer eine grobe Vorstellung von dem, wie es so vor sich gegangen ist, aber diese Gegenstände nochmal zu sehen, physisch vor sich, ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, als nur mal davon gehört zu haben, finde ich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Leute hier hingerichtet wurden, dass die ganzen Leute gehungert haben. Es ist sehr schwer. Ich denke, ich werde heute nach Hause kommen und erst dann verstehen, was ich heute gesehen habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe.
Man überlegt halt die ganze Zeit, wie es so weit kommen konnte und wie man vielleicht auch dafür sorgen kann, dass es nicht wieder passiert. Und ja, es macht einen traurig auch.
Was denkst du denn jetzt persönlich, Anthony? Findest du diese Besuche sinnvoll, so aus deiner eigenen Erfahrung? Und jetzt, da wir das jetzt nochmal gesehen haben, miterlebt haben, wie das vielleicht mit so einer Schulklasse auch ist, Wie ist da deine Meinung, deine Haltung dazu?
Also ich finde es total wichtig, dahin zu fahren, aber die Frage ist eben immer, was man an diesen Orten erzählt. Ich habe es ja schon angesprochen, das sind halt museale Orte und in der Vergangenheit, so habe ich den pädagogischen Leiter der Gedenkstätte auch verstanden, hat man das immer versucht, sehr stark über diesen Schrecken eben zu erzählen. Aber aus diesem Schrecken und aus dieser Emotionalität heraus versteht man halt gar nicht eben, wie die Verbindung zu heute überhaupt da ist. Und sie ist da. Also wenn jetzt Leute eben auf die Straße gehen gegen Rechtsextremismus und dann eben nie wieder ist jetzt rufen, dann impliziert das ja, dass es eine Verbindung eben gibt, dass man das verhindern sollte, was zum Beispiel dann im Extremfall in Buchenwald passiert ist. Und dafür muss man aber wissen, was überhaupt dazu geführt hat. Und das muss erklärt werden. Und wenn das erklärt wird, ausreichend erklärt wird und diskutiert wird mit Schülerinnen und Schülern, finde ich das durchaus sinnvoll, eben an so eine Gedenkstätte zu fahren.
Wir haben mit Eva Hillmann, der Zeitzeugin, gesprochen. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, die das jetzt alles lernen und für sich versuchen, greifbar zu machen, die Nazizeit greifbar zu machen. Und das machen wir alle irgendwie durch während der Schulzeit. Wir sehen das auch noch im Erwachsenenalter, können wir uns Filme, Bücher und so weiter aneignen. Aber trotzdem haben wir diesen Rechtsdruck, diesen Rechtsextremismus und den Antisemitismus in der Gesellschaft und das fühlt sich sehr bruselig an. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
Also ich glaube, wenn wir jetzt über das Thema Erinnerungskultur sprechen, ist es halt eben ein bisschen der Punkt, den wir auch gerade angesprochen haben. Also eben dieses Schwergreifbare. Ich glaube, wir haben uns lange eben darauf konzentriert, auf die Geschichte der Opfer, die total relevant ist. Und wir haben uns lange darauf konzentriert, das so als historisches Ereignis zu sehen und uns diese Geschichten anzuhören und die Fakten zu lernen. Und wir haben das immer als Gesetz gesehen, dass das so schlimm ist, was damals passiert ist, dass wir das verhindern müssen. Aber die Frage ist, was ist eigentlich passiert? Was hat eigentlich dazu geführt, dass diese Verbrechen, diese Grausamkeiten, dieses Normale, wie wir es im Buchenwald sehen können, möglich geworden ist? Also eben diese gesellschaftliche Veränderung. Wie konnte es dazu kommen, dass so schnell eine NS-Diktatur an die Macht kommen konnte und das umsetzen konnte? Und ich glaube, darüber haben wir noch zu lange geredet und auch in den eigenen Familien. Also auch zu gucken, okay, wie ist es eigentlich bei uns gelaufen? Ich kann aus eigener Erfahrung reden, dass es bei uns sehr viele Lücken in den Gesprächen gab. Es ist jetzt auch nicht mehr möglich, das aufzuarbeiten, einfach weil meine Verwandten oder meine Großeltern auch mittlerweile gestorben sind. Und ich glaube, das ist noch so diese Lücke, die wir da irgendwie haben. Also einerseits zu sagen, wir müssen eben genau das analysieren und auch immer wieder erklären und auch Schülern und Schülerinnen erklären, aber auch Erwachsenen immer wieder erklären und nicht davon ausgehen, dass es gesetzt ist. Also dieses nie wieder ist jetzt, was jetzt eben gefordert ist, dass es einfach sich selber erschließt für jeden, sondern wir müssen halt immer wieder erklären, was es eigentlich bedeutet.
Die nächste Folge LVZ, unsere Story, kommt im März raus. Wenn ihr bis dahin Feedback habt, Fragen oder vielleicht auch Themenwünsche, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@lvz.de. Und bis dahin könnt ihr euch auf jeden Fall die Reportagen von Anthony durchlesen. Die verlinke ich euch in den Shownotes und auch noch ein bisschen Videomaterial, denn wir haben auch Videos mitgebracht. Deswegen war ich auch überhaupt bei den Terminen von Anthony dabei. Und ja, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.